Ja, herzlich willkommen. Unser Thema lautet weiterhin Sortieren. Wir haben letztes Mal gesehen, eine untere Schranke dafür, wie viele Vergleiche ein Sortieralgorithmus mindestens braucht, um korrekt zu arbeiten. Grobe Antwort war n mal log n. Wir sehen uns heute einen weiteren Algorithmus an, den Sie sicher auch alle kennen. Das ist Quicksort. Wir hatten vorher gesehen Merge Sort. Merge Sort war ein Divide and Conquer Algorithmus, der in Worst Case Zeit n log n lief. Quicksort hat diese angenehme Eigenschaft nicht. Kann man sich schnell klar machen, was passiert, wenn man die Pivot-Elemente schlecht wählt. Das sehen wir uns nachher noch genauer an. Quicksort ist dafür aber ein erstes nicht-triviales Beispiel eines Algorithmus, in dem wir eine Average-Case-Analyse hinbekommen, die besser ist als der Worst-Case. Bisher haben wir zwar Average-Case-Analysen gesehen, aber das waren alles Spielzeugbeispiele, sowas wie einen Counter inkrementieren oder sowas. Jetzt haben wir also mit Quicksort hier einen ernsthaften Algorithmus, für den wir eben so eine Average-Case-Analyse auch hinbekommen. Im Allgemeinen sind Average-Case-Analysen schwerer als Worst-Case-Analysen. Gut, weil das ein relativ ernsthafter Algorithmus ist, wird das Argument nicht ganz so stark durchformalisiert sein. Wird also viel Text an der Tafel stehen. Das vergleicht sich dann stilistisch recht schön mit dem, was wir letztes Mal gemacht haben, als wir nun gezeigt haben, dass dieser Baum von Vergleichen, der unser Hauptargument war für die untere Schranke, dass der mindestens so viele Blätter hat wie Permutationen. Das ist nun geradezu, so wie ich das letztes Mal gemacht habe, und Selbstkritik muss man auch mal üben, fast ein Beispiel einer Überformalisierung. Und ich will, damit Ihnen das nachher im Nachhinein auch beim Nacharbeiten verdaulich erscheint, nochmal ein kurzes Argument geben, das vielleicht verständlicher ist. Ich erinnere an das Hauptlemma. Ja? So, das ist jetzt viel Notation, aber dafür kurz. Nicht? Zur Erinnerung, B von P1 war praktisch die Antwort des Algorithmus, wenn wir die Permutation der Zahlen 1 bis n P1 reintun, ebenso P2. So, was das Lemma sagt, ist, dass wenn auf zwei Permutationen dieselbe Antwort kommt, dass dann schon dieselben Permutationen waren. So, der Beweis war, na, lang war er nicht, aber er verlangte etliches an Begrifflichkeit aus dem Bereich Permutationen und ihre Inversen etc. So, und jetzt wollen wir mal einen etwas waghalsigeren Beweis hinschreiben. Und der lautet offensichtlich. Selbstverständlich muss ein korrekt arbeitender Sortieralgorithmus zwei verschiedene Permutationen der Zahlen 1 bis n, die ich ihm vorwerfe, unterschiedlich behandeln. Sonnenklar, ja? Fertig. So, ja, und so ähnlich wird es also heute auch weiter abgehen. Ja, Quicksort. Ja, wie angekündigt, ist ebenfalls ein Divide and Conquer Algorithmus. Merge Sort hat nun sich beim Divide relativ simplistisch angestellt, sofort und beim Divide einfach die Liste in der Mitte durchgehauen. Dafür ist dann das Conquer schwer, nämlich das Conquer ist eben das Merge. Nicht? Wir müssen zwei sortierte Listen, von denen nicht klar ist, wie die sich überlappen, irgendwie miteinander verzwirbeln. Quicksort geht da anders vor. Da oben war eine Zwischenfrage.
Sind das Elemente, einzelne?
Nee, Permutationen. Also es war gefragt, was hier das Pi ist. Nicht nochmal, das Pi ist eine Permutation, also Pi 1, Pi 2 aus Sn. Ja? Also zwei Permutationen der Zahlen 1 bis n. So, also divide and conquer. So, und wir teilen jetzt nicht bei Quicksort wie bei Mergesort in eine vordere und eine hintere Hälfte, sondern wir teilen in... in kleine, in große und in mittelgroße Elemente. Und dazu brauchen wir irgendeine Methode zu entscheiden, was nun klein, was groß und was mittelgroß ist. Das heißt, wir wählen ein Element P. Ein Element P aus der Sequenz. Ich verwende jetzt, das ist Teil der neuen Saloppheit, ja, ich verwende jetzt Elementschreibweise für Sequenzen. Ich meine, eigentlich ist natürlich das Elementsymbol reserviert für Mengen. Aber es ist wiederum klar, was das heißt hier. Ja, also P kommt in der Liste irgendwo vor. So. Dieses P heißt das Pivot-Element. Und wir unterteilen eben die Liste in solche Elemente, die echt kleiner sind als das Pivot-Element, die gleich sind in Anführungsstrichen dem Pivot-Element und die größer sind dem Pivot-Element. Das mit dem gleich, das kann man jetzt also unterschiedlich durchformalisiert handhaben. Bei gleich stellen wir uns also jetzt vor, die Elemente hätten Schlüssel, auf denen ich eine Vergleichsoperation habe, die eben kleiner, gleich oder größer ausspuckt, was auch immer das heißt. So. Ja, und die Frage ist, wie kommen wir an das P ran? Und da kann ich natürlich verschiedene Strategien fahren. Eine nicht ganz untypische Strategie ist, ich nehme einfach das erste Element der Liste. Für unsere Zwecke, um das besser analysieren zu können, ist besser Folgendes. Das P ist einfach zufällig. Ja, ich greife irgendwo zufällig in die Liste rein und nehme mir ein Pivot-Element raus. In Wirklichkeit geht man nachher schlauer vor. Ja? Also man macht sowas wie sich drei Elemente rausgreifen und das mittlere davon nehmen oder ähnlichen Kram. Ja? Aber gut, das wird dann natürlich auch schwerer zu analysieren, was da rauskommt. Ja, gibt es einen großen Unterschied dazwischen, einfach das erste Element zu nehmen und ein zufälliges? Naja, Antwort natürlich nicht, nicht. Also das erste Element einer Liste, die ich überhaupt nicht weiter kenne, ist natürlich auch im Wesentlichen ein zufälliges Element. Nicht? Da ist also kein großer Unterschied. Gut. Ja, einmal der Explizitheit halber die tatsächliche Funktion im Pseudocode. Nicht? Also wir nehmen eine Funktion, die nennen wir natürlich Quicksort. Wie jede Sortierfunktion hat sie als Eingabe eine Sequenz von Elementen. Und sie hat als Ausgabe eine Sequenz von Elementen. So, dann haben wir wie immer einen Basisfall. Das wird eine rekursive Funktion. Wie jede Divide-and-Conquer-Funktion ist sie rekursiv. Der Basisfall ist, dass die Liste Länge höchstens 1 hat. Dann muss ich sie offensichtlich nicht sortieren. Also gebe ich in diesem Falle einfach S unverändert zurück. So, jetzt kommt etwas, was in unserem Maschinenmodell natürlich gar nicht drin ist, nämlich ja, wir wählen jetzt also wie angekündigt zufällig das Pivot-Element aus der Liste. Ja, das kann eine RAM nicht. Das heißt, hier steckt in Wirklichkeit dahinter ein Modell einer probabilistischen Random Access Maschine, die also irgendwie so eine Anweisung hat, ja, entscheide dich zufällig zwischen zwei Möglichkeiten zum Beispiel. Das ist jetzt, wie eingangs gesagt, für diesen Algorithmus nicht so fürchterlich zentral. Also das Verhalten ist nicht viel anders, wenn ich zum Beispiel eben deterministisch einfach das erste Element rausnehme. Es wird einfach nur die Argumentation in der Analyse nachher einfacher, wenn wir hier echt den Zufall walten lassen. So. Ja, und wir wollen eben hier Gleichverteilung nehmen, nicht? Das heißt, wir wählen also nicht etwa das dritte Element mit größerer Wahrscheinlichkeit oder so, sondern alle Positionen in der Liste sollen gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Ja, dann unterteile ich jetzt, wie angekündigt, meine Liste in 3 Stücke. So, das hier soll das Stück sein, das aus den Elementen besteht, die kleiner sind als das Pivot-Element. Ja, nicht? Auch das hier wieder flott eben on the fly eingeführte Schreibweise. Nicht? Das ist eine Schreibweise, die ich mir normalerweise mit geschweiften Klammern gönne für Mengen. Ja, also ich greife alle Elemente einer Menge raus mit einer gewissen Eigenschaft. Nicht? Das hier ist dann Listenkomprehension à la Haskell. Ja, also wer Haskell kann, der kennt diese Notation. Das heißt natürlich insbesondere, dass ich die Reihenfolge der Elemente behalte. Ich gehe durch die Liste und schmeiße alle raus, die nicht kleiner als p sind. Ja, dementsprechend die beiden weiteren, nicht? Hier kommen also diejenigen Elemente, die gleich p sind, wobei also zwei Elemente dann gleich heißen, wenn sowohl das eine kleiner gleich dem anderen als auch umgekehrt ist. Ja, mit anderen Worten, die Elemente können natürlich verschieden sein, aber sie haben denselben Schlüssel. Gut, und in die letzte Liste kommen dann diejenigen Elemente, die größer sind als das Pivot-Element. Ja, und wenn ich das habe, dann ist das Ergebnis nur noch ein einziger rekursiver Aufruf, naja, zwei. Also ich rufe meinen Algorithmus rekursiv auf der ersten Teilliste, nicht derjenigen Elemente, die unter dem Pivot-Element liegen. Na, groß geschrieben ist das hier, ne? So. Und auch noch auf denen, die oberhalb des Pivot-Elements liegen. Und naja, dann könnte ich noch auf die Idee kommen, diese Liste hier so zu sortieren, aber das ist natürlich Quatsch. Nicht? Die haben alle den gleichen Schlüssel, da brauche ich nichts zu sortieren. Also in der Mitte einfach B. Naja, und der Conquer-Schritt, der ist jetzt leicht, nicht? Ich muss nur noch die Listen einfach aneinander hängen, weil ich eben vorher dafür gesorgt habe, dass sich die Schlüsselbereiche nicht überlappen. Gut. Ja, machen wir ein Beispiel. So, nicht? Da haben wir also hier eine Permutation der Ziffern von 0 bis 9. Ja, wir müssen uns als erstes ein Pivot-Element aussuchen. Sagen wir mal, es ist das erste. Ja, dann teilen wir das Ganze also dementsprechend in drei Teillisten auf. Die erste ist diejenige Liste, also die Liste derjenigen Elemente, die unter dem Pivot-Element liegen. Also ich fange mal an, 6 und 8 nicht. 1, 0, was haben wir noch? 2, das war's. Dann diejenigen, deren Schlüssel gleich dem Pivot-Element ist, also das ist nur das Pivot-Element selbst in diesem Fall, weil die Elemente alle verschieden sind. Und dann die, die oberhalb kommen. Das sind also 6, 8, 7, 4, 5 und 9. So, nicht? Das war jetzt so ein mittelgut gewähltes Pivot-Element, nicht? Also die linke Liste ist halb so groß wie die rechte, also Teilungsverhältnis etwa 1 zu 2. Ich meine, ja, viel besser kann man eigentlich auch nicht hoffen, nicht? Also dass man genau das erwischt, was nun die Liste in zwei Hälften teilt, das kann man meistens nicht erwarten. So, dann hier wählen wir mal wieder das linke. Dann teilen wir die Liste wieder in drei Teile, die diesmal alle gleich groß sind. Unterhalb des Pivot-Elements kommt die 0. In der Mitte kommt wieder nur das Pivot-Element selber und hier rechts die 2. Gut, bei dem hier sind wir mit der Rekursion schon fertig. Bleibt noch dieser hier. Sagen wir, die Wahl fällt auf die 7. Dann kommen wieder drei Teillisten raus. Das wäre also hier die Elemente, die drunter kommen, unter der 7, 6, 4, 5. In der Mitte wieder nur die 7 und rechts die, die oberhalb kommen, das sind die 8 und die 9. So, ja, ab hier wird es langweilig natürlich, nicht? Die 5, sagen wir mal, wählen wir als Pivot-Element, dann kommen hier wieder 3, das ist also einmal hier die 4 als einziges Element unterhalb des Pivot-Elements, das Pivot-Element selber, die 5 und die 6, das einzige, was oberhalb des Pivot-Elements liegt. Und hier rechts sagen wir, wir wählen die 9. So, dann bekommen wir wieder drei Fälle. Das ist jetzt nicht ganz so uninteressant, weil wir das erste Mal den Fall kriegen, dass eben eine der Listen leer ist. Nämlich, was haben wir? Es kommt hier unterhalb des Pivot-Elements die 8. Pivot-Element selbst ist die 9 und hier rechts kommt die leere Liste. So, nicht? Deswegen hier extra die Abfrage S kleiner gleich 1. Nicht? Es kommt durchaus vor, dass ich den Algorithmus mit der leeren Liste aufrufe. So. Ja, das Buch hat jetzt einen Abschnitt, der nach der Average-Case-Analyse kommt, der sich befasst mit der Stacktiefe. Das würde ich zur Entspannung gar nicht mal zwischendurch diskutieren. Also, erstmal, wie tief ist der Stack hier, der Rekursionsstack? Also das ist die maximale Tiefe des Rekursionsstacks in dem Beispiel. Theorien? 1? Nein. 2? Nein. 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ungefähr 7 Stimmen für die 3 und 4. Das sind deutlich mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, also irgendwie sowas. 5? Keiner, gut. Ja, ne, also es gehört jetzt ein bisschen Definitionssache, ob es jetzt 3 oder 4 ist. Also ich würde sagen 3, nicht? Also ich mache ja hier, also ich pushe ja jedes Mal, wenn hier eine Verbindung kommt, wenn ich also einen rekursiven Aufruf mache, nicht? Dann kommt ein Stack, ein wie nennt sich sowas, ein Rekursionsframe auf den Stack. Nicht? Also insofern würde ich sagen 3, aber gut, und plus minus 1 wollen wir es jetzt nicht streiten, gut. Nicht? Wir bekommen also hier, man würde denken ungefähr logarithmisch viel Stack. Ist das immer richtig? Genau, nicht? Der Rekursionsstack, der kann also bis zu n-1 tief werden. Nicht? Und zwar dann, wenn ich immer das Pivot-Element maximal ungeschickt wähle. Also immer das kleinste oder größte, sodass ich also immer nur gerade eine Einerliste bekomme, in der Mitte das Pivot-Element selber und dann links oder rechts eine leere und auf der anderen Hälfte den ganzen Rest. Dann bekomme ich also Rekursionstiefe n-1. Gut, nicht? Das ist also ein Verhalten, was also vielleicht ungünstig ist, nicht? Wenn ich also mir vorstelle, die Liste, die ist also irgendwo ein großes File, was ich also in ein anderes File reinsortiere, möchte ich nicht in meinem Hauptspeicher einen Rekursionsstack rumliegen haben, der also so groß ist wie meine Gigabyte große Datei, die ich gerade sortiere. Ja, die Frage ist, wie lässt sich das vermeiden? Durch welchen Programmiertrick? So, ich warte jetzt mal zwei Minuten, ob einem was einfällt. Also, wie komme ich da wieder raus? Wie schaffe ich es, den Rekursionsstack logarithmisch tief zu halten? Da ist eine Idee, okay. Okay, das ist natürlich eine Idee, ich mach ein Fallback, okay. Nicht? Was dann, also Merge Sort zum Beispiel hat ja garantierte logarithmische Rekursionstiefe, nicht? Dann, gut, klar, also ich meine, sicher. Nicht? Also den Algorithmus einfach nicht verwenden, ist natürlich ein guter Tipp. Da hinten ist noch eine Idee. Ja, das ist ein guter Hinweis, der also eine gute Heuristik ist. Ja? Hier wird gesagt, also man könnte aufpassen, man könnte sich merken, wo war eigentlich das letzte Mal das Pivot-Element. Und das gibt natürlich eine einigermaßen gute Indikation dafür, was also der Wertebereich ist, in dem sich gerade unsere Einträge bewegen. Und dann könnte ich sehen, dass ich da ein Pivot-Element eher aus der Mitte als vom Rand nehme. Nicht? Das ist also eine relativ gute Heuristik, um tatsächlich Effizienz zu erreichen. Eine wirkliche Garantie ist es nicht. Noch ein Trick? Also es handelt sich um Programmieren, nicht Heuristik. Ja?
Ich meine 2 oder 3 Pivot-Elemente und errechne mir den Mittelwert oder den mittleren Pivot-Element.
Ja, das würde garantieren, dass man zumindest nicht im Worst Case landet, weil ich immer mindestens einen besser bin als der Worst Case. Würde aber immer noch zu einer linearen Stacktiefe führen. Nicht mehr unbedingt n minus 1, sondern was weiß ich, müsste mal nachrechnen, n halbe oder sowas. Könnte aber immer noch linear tiefer Stack rauskommen. Ja.
Ich könnte einfach ein Pivot-Element rausnehmen und dann nach dem Aufteilen schauen, in welchen Größenverhältnissen die Listen zueinander stehen. Und wenn es ungünstig ist, nehme ich das nächste Pivot-Element.
Also einfach nicht machen. Okay, ja. Das Problem ist, dass dann, gut, das hält den Rekursionsstack tatsächlich dann überprüfbar klein. Ja, also ich mache das Ganze überhaupt nur dann, wenn ich also ein Pivot-Element habe, was mir die Liste überprüfbar vernünftig aufteilt. Aber das bedeutet natürlich wieder, dass ich im Divide-Schritt linearen Aufwand habe. Ja, dann kriege ich also plötzlich insgesamt quadratischen Aufwand für das Ding. Ne? Will ich auch nicht. Gut, noch weitere Ideen. Gut, die Idee ist Tail-Rekursion. Ich kann ja, wenn ich eine Rekursion habe, die meistens einfach in eine Schleife umwandeln, wenn sie eine Tail-Rekursion ist. Das heißt, was heißt Tail-Rekursion? Tail-Rekursion heißt, der rekursive Aufruf kommt erst am Ende. Nun sitze ich hier und habe zwei rekursive Aufrufe. Also mit Tail-Rekursion vollständig ist natürlich erstmal Essig. Ja, also das kriege ich hier nicht ohne wirklich großen Aufwand in eine einzige Schleife übersetzt. Ich muss schon Rekursion behalten. Der Trick, den man macht, ist folgender. Man guckt sich an, nachdem man das hier aufgeteilt hat, welche von den beiden Listen ist länger. Für die kürzere mal einen rekursiven Aufruf. Bei der zweiten, wo ich den rekursiven Aufruf als zweites mache, da bin ich in der Tail-Rekursion. Da kann ich also einfach eine Schleife anwerfen. Ja, also ich habe dann eine merkwürdige algorithmische Struktur, die besteht aus einer äußeren Schleife und innen nochmal eine Rekursion, wo der rekursive Aufruf immer auf die kürzere von diesen beiden Listen hier kommt. Weil ich immer auf die kürzere gehe, ist sie höchstens halb so groß wie die vorige. Das heißt, ich habe höchstens logarithmische Rekursionstiefe. Das ist der Trick. So, gut, das war aber eine Randbemerkung. Nicht? Wie gesagt, wer es ganz genau nachlesen will, im Buch ist das ein ganzer Abschnitt. Wir wollen hier vor allem los auf die Abschätzung der Anzahl Vergleiche und damit letztlich eine Zeitabschätzung. Ja, machen wir erstmal den Worst Case. Also wie meistens bei der Analyse von Sortieralgorithmen zählen wir, wie viele Vergleiche muss das Ding machen. Und anders als bei der unteren Schranke, die wir letztes Mal gemacht haben, nehmen wir jetzt an, die Ergebnisse eines Vergleichs wären kleiner, gleich oder größer. Nicht letztes Mal hatten wir nur, glaube ich, kleiner, gleich und größer. So, wie immer brauchen wir Namen für die Größen, um die es uns geht. C von n sei jetzt mal die maximale Anzahl Vergleiche, die der Algorithmus braucht, wenn er eine Liste der Länge n sortieren muss. Ja, was wir wieder machen ist, wir schreiben da so eine Rekurrenz auf, nicht? Die braucht wie immer einen Basisfall. Gut, der ist leicht. C von 0 und C von 1 sind beide 0. Nicht? Wir machen, wenn man sich den Algorithmus anschaut, gar keinen Vergleich, sondern geben gleich die Liste, wie sie war, zurück, wenn die Liste Länge 0 oder Länge 1 hat. So, Ja, jetzt brauchen wir den nicht trivialen Fall. Nicht so, was passiert hier? Ich wähle mir dieses Pivot-Element aus und dann mache ich Vergleiche, um diese drei Listen zu produzieren. Letztlich muss ich dabei das Pivot-Element mit jedem der anderen Elemente vergleichen. Gut, wenn ich schlau bin, kann ich mir einen dieser Vergleiche sparen, denn das Pivot-Element stammt ja selbst aus der Liste. Wenn ich mir gemerkt habe, wo es steht, brauche ich den Vergleich nicht zu machen. Ja, das heißt, also ich halte fest, wenn ich schlau bin, wird das Pivot-Element P mit allen Elementen außer P verglichen. Und daraus folgt folgende Rekurrenz für den Nicht-Basisfall N. Ja, obere Abschätzung, ich kann natürlich besser laufen. Ich mache n-1 Vergleiche in meinem Divide-Schritt. Und dann kommen diese rekursiven Aufrufe hier. Gut, nun hängt das natürlich ab davon, wie gut jetzt mein Pivot-Element war. Das heißt, wie groß die beiden Teillisten sind, in die das Ganze jetzt aufgeteilt worden ist. Nicht? Das heißt, ich habe sowas wie CK kleiner und CK plus CK größer, nicht? Wobei also K kleiner und K größer jetzt also suggestive Namen für die Längen dieser Listen A und C hier sind, nicht? Also die Anzahl Elemente unter dem Pivot-Element und die Anzahl Elemente oberhalb. Aber ich weiß eben nicht, was die sind und ich muss eben mit dem Schlimmsten rechnen. Das heißt, ich muss hier das Maximum nehmen über diese Zahlen. Gut, muss ich mir noch überlegen, was können k kleiner und k größer denn sein? Ja, das können irgendwelche Zahlen sein, aber wenn ich die beiden zusammenrechne, dann bekomme ich die ganze Liste außer diesem mittleren Teil. Und dieser mittlere Teil enthält mindestens das Pivot-Element, wie man da oben im Beispiel schön sieht. Ja, das heißt, das ist echt kleiner als n, diese Summe. So. Okay, ja, das ist also unsere Rekurrenz und die müssen wir jetzt wie immer lösen. So, und ich gebe einfach mal eine Behauptung an, was also, ja?
Ich habe eine Frage zu dem Maximalausdruck, da wenn er jetzt in der Klammer des U steht,
ja.
Dann ist doch das Maximum gleich zu U, so verstehe ich das mal.
Nee, also das, also die Summe, das ist gut, das ist ja trotzdem einfach eine Zahl. Ja, das ist hier eine Menge von Zahlen, die ich irgendwie ausrechne, in diesem Fall als Summe. Es ist eine, ja, eine, nein, es sind viele Zahlen, nicht? Also es ist das Maximum dieser Größe hier über alle Zahlen k kleiner und k größer, deren Summe kleiner als n ist. Also es sind mehrere Zahlen, nicht nur eine. So, meine behauptete obere Abschätzung für cn, die ich daraus kriege, ist folgende. Ich behaupte, das kann ich nach oben abschätzen durch so eine Gauss-Summe, also Summe aller Zahlen von i gleich 1 bis n minus 1. Ich weiß, dass da rauskommt, n mal n minus 1 halbe. Und das ist gleich Theta von n Quadrat. Das heißt also, verhält sich asymptotisch wie n Quadrat. Der Beweis ist ganz interessant, weil der zeigt, dass es manchmal nützlich ist, nicht alles auszunutzen, was man weiß. Man denkt, das hier ist doch ein viel handhabbarer Ausdruck als der da. Trotzdem ist der induktive Beweis davon viel leichter, wenn man sich diese Darstellung nimmt. Schauen wir mal. Also, das ist Induktion über n. Und für n gleich 0 ist das trivial, nicht? Weil ja c von 0 gleich 0 ist. So, n gleich 0 beziehungsweise n in 0,1. Man hat zwei Basisfälle. Warum? Naja, man hat deswegen zwei Basisfälle in der Induktion, weil man auch hier in der Rekurrenz zwei Basisfälle hat. Ja, im Allgemeinen braucht man nur einen Basisfall, n gleich 0. Aber das Verhalten von c beziehungsweise meine Rekurrenz für c, die ist ja verschieden, je nachdem, ob n nun gerade zufällig gleich 0 oder 1 ist oder eben größer. Das heißt, die Induktion macht man am besten auch so. So, das ist also der Basisfall, n ist 0 oder 1 und der Schritt ist erst für n mindestens 2. So, also. Die Induktion ist von der Form kleiner n nach n. Ja, also ich nehme an, die Behauptung wäre schon richtig, für alle Zahlen, die kleiner sind als n, ich zeige, sie gilt für n. Und wohlgemerkt, das Ganze für n größer gleich 2. Ja, nehmen wir uns c von n mal her. Wir haben unsere Rekurrenz, nicht? Das ist also die Rekurrenz schreibe ich jetzt nicht nochmal ab, dafür ist sie mir als Formel zu lang, sie steht da drüben. Nach Induktionsvoraussetzung kann ich jetzt die Zahlen, die in diesem Maximum drin stehen, die kann ich abschätzen. Nicht? Denn wenn die Summe dieser Zahlen k kleiner und k größer kleiner als n ist, dann sind sie sicher auch selber jeweils kleiner als n. Das heißt, ich kann die Induktionsvoraussetzung anwenden. Das heißt, das ist hier also kleiner gleich n minus 1 plus Maximum über Summen. Nicht, das ist die erste. Nach Induktionsvoraussetzung ist dieses ck kleiner. Kleiner gleich der Summe der Zahlen von i gleich 1 bis k kleiner minus 1 plus gleiche Summe für k größer statt k kleiner. Das Ganze für Zahlen k kleiner und k größer, die zusammen, also addiert, kleiner n sind. So, ja, jetzt muss ich mir dieses Maximum angucken. Ja, das muss ich ja nur möglichst irgendwie wegabschätzen. Ne, und so ganz klar ist das zunächst mal nicht. Also man hat schon irgendwie natürlich die Intuition, dass die Randfälle schlecht sind und deswegen das Maximum geben. Ja, dass also ich dann hier eine große Zahl bekomme, wenn eine der beiden Zahlen möglichst nah an n ist und die andere eben klein. Nicht, aber so zunächst mal formal, naja gut, wenn ich hier k kleiner, wenn ich das irgendwie größer mache, dann wird diese Summe größer und diese hier wird kleiner, weil k größer dann nicht mehr so groß sein kann. Naja, man kommt aber trotzdem relativ leicht durch. Einmal sehe ich natürlich, dass es keinen Zweck hat, hier eine der beiden Zahlen kleiner zu machen als nötig. Ja, also wenn ich hier k kleiner festgelegt habe, dann nehme ich k größer so groß wie nötig möglich, nämlich n minus 1 minus k kleiner. So, und wollte ich das explizit hinschreiben? Nee, will ich gar nicht. So, was passiert dann? Also ich habe hier die Summe über Zahlen bis k kleiner minus 1 und dann fange ich nochmal an zu addieren. So, ich habe hier die Summe von insgesamt n minus 1 Zahlen. Gut, die ist dann besonders groß, wenn diese Zahlen möglichst groß sind. Und diese Zahlen werden dann möglichst groß, wenn ich nicht etwa hier, sobald ich irgendeine Zahl k kleiner minus 1 erreicht habe, wieder bei 1 anfange zu addieren, sondern wenn ich möglichst weit hier lange links rauf zähle zum Beispiel. Ja? Das heißt, in dieser Darstellung ist es völlig klar, dass das kleiner gleich ist kleiner gleich ist dieser Summe. Ja, genauer gesagt kann ich sogar hier jede Summe dieser Form hier kann ich gegen dieses Ding hier abschätzen. Diese hier am Anfang finde ich hier wieder. Und dann habe ich am Ende noch ein paar größere Zahlen, die ich alle gegen diese Zwerge hier vergleiche. Ja? Das heißt, nicht, das ist auf jeden Fall eine Summe, die dieses Ding hier schlägt. Ja, dann bin ich fertig. Nicht? Denn das ist, weil ich hier nochmal n minus 1 draufschlage. Also hier sollte n minus 1 minus 1 stehen. Ne? So. Weil ich da nochmal n minus 1 draufschlage, kommt also rauf Summe i gleich 1 bis n minus 1 über i. So, man überlege sich kurz, vor welcher Aufgabe man steht, wenn man stattdessen da diese Formel genommen hätte, ja? Dass diese Summe n mal n minus 1 halbe ist, was ja erstmal ganz toll aussieht. Dann habe ich hier k kleiner minus 1 mal k kleiner minus 2 halbe und hier habe ich sowas wie n minus 1 minus k kleiner mal n minus 1 minus k kleiner minus 1 durch 2. Und dann kann ich irgendwie sehen, dass ich diese beiden Brüche auf ein Format kriege und dann kann ich gucken, dass ich das abgeschätzt kriege gegen die explizite Formel für diese Summe hier. Ja? Also gestern mit Kopfschmerzen abgebrochen. In der Summenschreibweise sieht man es viel leichter. So. Ja, wie dem auch sei, wir sind jetzt fertig. Das heißt, wir sehen, der Algorithmus hat im Worst Case quadratische Laufzeit. Wohlgemerkt, na, das ist ja jetzt nur eine obere Abschätzung. Also um zu sehen, dass er wirklich im Worst Case, was wir ja behaupten wollen, dass der Worst Case schlechter ist als der Average Case, dann muss man also zeigen, dass dieser Extremfall tatsächlich angenommen wird. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Nicht? Also der Fall, sage ich, der tritt auch ein. Ja, wann tritt er ein? Dann, wenn ich das Pivot-Element immer doof wähle. Nicht? Also wenn also zum Beispiel das Pivot-Element stets das kleinste Element von S ist. Nicht, dann habe ich also als Anzahl Vergleiche n minus 1 plus c von n minus 1. Nicht? Denn n minus 1 ist die Größe der verbleibenden Liste, die ich dann noch bekomme. Sie ist um 1 kleiner, weil ich das Pivot-Element selbst ja in dieser mittleren Liste habe. Alles andere landet in der rechten. Ich bekomme also c von n minus 1 und an dieser Formel sehe ich also das. Dass c von n genau unsere Summe ist. Gut. Ja, jetzt kommt der Average Case. Thank you. Ja, den Average Case, den machen wir jetzt mit zwei Argumenten. Eins, was mehr so grob ist und auch eine etwas zu hoch angesiedelte Schranke von der asymptotisch richtigen Größenordnung, aber absolut relativ schwach liefert. Und dann eine genauere Analyse, die uns eine bessere exakte Schranke liefert. Also. Artens im Groben. Ja, wir hatten gesagt, bei Average Case Analyse muss man am Anfang einmal sagen, was ist eigentlich das Wahrscheinlichkeitsmodell? Also was ist der Wahrscheinlichkeitsraum, auf dem unsere Größen verteilt sind? So, unser Wahrscheinlichkeitsraum ist jetzt ein komplizierter. Er besteht aus allen Abläufen unseres Algorithmus, die so auftreten können. Die Zufälligkeit kommt ja unter anderem daher, dass der Algorithmus selber randomisiert ist, also selber zufällige Entscheidungen trifft. Wir interessieren uns in der ganzen Analyse nur für eine einzige Eigenschaft dieses Wahrscheinlichkeitsraums, nämlich dafür, wie an der entsprechenden Stelle im Algorithmus das Pivot-Element gewählt wird. Und das haben wir ja gesagt. Ja, wir haben gesagt, das Pivot-Element wird gleich verteilt gewählt. Und mehr müssen wir nicht wissen. Das gibt eine komplizierte Verteilung auf irgendwelchen möglichen Abläufen unseres Algorithmus, die uns aber für die Analyse gar nicht weiter interessiert. Also. So, das heißt, das Pivot-Element, das wird stets gleich verteilt gewählt, einfach nur nochmal wiederholt die entscheidende Stelle aus dem Algorithmus. So, wir interessieren uns für eine obere Schranke für die Average-Case-Analyse. Das heißt, wir können Annahmen treffen hinsichtlich des Inputs, die das Problem schwerer machen. So, und die Annahme, die wir treffen, ist, also die Annahme, die wir treffen, ist, dass die Elemente bezüglich unserer Ordnung auf den Schlüsseln alle verschieden sind. Ja, das heißt, dass wir nie zwei Elemente haben, bei denen es egal ist, wie wir sie sortieren. Ja, warum macht das Ganze höchstens schwerer? Naja, gut, die muss ich halt nicht sortieren. Ja, die können zum Beispiel also hier in dieser mittleren Liste landen und ich sortiere sie womöglich gar nicht oder sowas. Ja, also das. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall mehr Arbeit, wenn die Elemente alle bezüglich der Ordnung unterscheidbar sind. So. Ja, ich definiere mir dann eine Zufallsvariable. Xi. Ich will ja die Anzahl Vergleiche zählen, die da kommen im Erwartungswert. Und die Zufallsvariable xi, die soll mir sagen, wie oft wird das Element ei mit irgendwas verglichen. Ich habe ja meine Liste, die ist wie immer s gleich e1 bis en. Und xi sagt mir, wie oft wird Element ei irgendwo da drin mit irgendeinem anderen Element verglichen. Also. Also die Anzahl der Vergleiche, in denen irgendwo das Element ei vorkommt. So. Die Anzahl Vergleiche ist, also dieses xi ist, behaupte ich, immer höchstens n minus 1. Ja, warum ist das so? wenn ich mir oben angucke, wie das aussieht. Ja, ich führe einen Vergleich durch auf mein Element und dann landet mein Element in irgendeinem Teilproblem. So, dieses Teilproblem, das ist, selbst wenn es schlecht läuft, um mindestens eins kleiner als das, womit ich angefangen habe. Ja, das heißt, das Element durchläuft höchstens n-1 Rekursionsschritte. So, und in jedem Rekursionsschritt wird es eben nur einmal mit was verglichen, nämlich mit dem Pivot-Element. So. Gut. Ja, und wie verhält sich jetzt diese Anzahl Vergleiche für EI? Wie verhält die sich zu meiner Zielgröße? Ja, die Zielgröße ist die Gesamtanzahl Vergleiche. Gut, jeder Vergleich verwendet ja ein Element, nicht? Also ist das die Also es ist zumindest kleiner gleich dem Erwartungswert der Summe über diese xi. Naja, im Prinzip steckt da ein Faktor 2 drin, ja, weil ja in jedem Vergleich 2 Elemente involviert sind. Da wir nur asymptotisch hier abschätzen wollen, ist uns dieser Faktor 2 egal. Nicht? Das hier ist auf jeden Fall eine obere Abschätzung. Ich zähle halt jeden Vergleich doppelt. So, nicht? Das ist also die Größe, über die ich mir Gedanken machen muss. Was ist der Erwartungswert der Summe dieser xi? So. So, jetzt gucke ich mir an, also Anzahl Vergleiche ist ja dasselbe wie Anzahl Rekursionsschritte. Ja, jedes Mal, wenn ich das Element vergleiche mit dem Pivot-Element, dann landet es anschließend in irgendeinem Teilproblem und damit mache ich einen Rekursionsschritt. So, und die gibt es in gut und in schlecht. Ein Rekursionsschritt ist dann vergleichsweise schlecht, wenn die Liste groß ist, in der das Element landet. Denn dann wird ab hier die Rekursion eben tiefer, nicht? Weil der Gewinn durch die Aufteilung eben relativ gering ist. So, und jetzt definieren wir einfach mal eine relativ willkürliche Mindestverkleinerung, die wir von so einem Schritt haben wollen, um mit ihm zufrieden zu sein. Also. Wir nennen so einen Vergleich dann gut. Also, nicht? Wir sind auf irgendeiner Ebene der Rekursion, es kommt auf Pivot-Element, wir werden verglichen mit dem Pivot-Element und wir als Element, wir wollen in einer möglichst kleinen Teilliste landen. So. So, jetzt fängt das an, was ich eingangs angekündigt habe. Ne? Viel Prosa, bisschen Handwaving. Also, was passiert hier? EI landet in irgendeinem Teilproblem, also einem der beiden Teilprobleme, die ich da erzeuge. Und was heißt drei Viertel so groß? Drei Viertel so groß heißt drei Viertel so groß wie das ursprüngliche. Ja? Also ich will, dass das Problem, in dem ich lande, um mindestens vier Drittel verkleinert wird. So, nicht? Und wenn das der Fall ist, dann nenne ich diesen Vergleich gut. So. Ja, und das ist die Frage. Wenn ich das jetzt mal festgelegt habe, wie wahrscheinlich ist es, dass der nächste Vergleich, der auf mich zukommt, gut ist? So, nehmen wir uns mal an, das jetzt sei so die Abfolge der Elemente. Ja, wir haben also so n Elemente, 1 bis n hier. So, der Größe nach sortiert. Wenn p jetzt in diesem Bereich landet, hier diesem mittleren, wobei also hier ungefähr hier ein Viertel liegen soll und hier drei Viertel. Ja, also hier links liegen die drei, hier liegen die kleinsten 25% der Elemente, hier liegen die größten 25% der Elemente. Wenn jetzt p hier in der Mitte landet, ja, was ist dann der Fall? Naja, dann sind beide Teilprobleme höchstens drei Viertel so groß wie das ursprüngliche. Ja, also beide Teilprobleme sind höchstens drei Viertel so groß wie das Ausgangsproblem, nicht? Wenn p in diesen Bereich hier fällt. Wenn es also hier an den Rand fällt zum Beispiel, hier gut, dann ist das rechte Teilproblem, naja, immerhin noch drei Viertel, nicht? Aber das darf es ja auch, nicht? Drei Viertel ist erlaubt. Nicht genauso hier, dann gut, dann ist das linke Teilproblem groß, aber eben auch nur drei Viertel mal so groß wie das ursprüngliche. So, okay, das ist, nicht? Sobald das also hier reinfällt, wäre es in Ordnung. Es gibt auch noch andere Fälle, die gut sind. Es kann ja sein, dass p hier liegt und ich aber als Element Glück habe und hier in diesem kleinen Teil lande. Nicht? Aber zumindest, wenn p hier in der Mitte liegt, dann ist das ein guter Vergleich. Ja, und gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben hier aus diesen mittleren 50% mir ein Pivot-Element rausgreife, die ist eben 1/2. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der, was weiß ich, j-te Vergleich, also im j-ten Rekursionsschritt, dass das ein guter Vergleich ist, die ist mindestens 1/2. Gut, ich habe hier die Anzahl Vergleiche für EI gezählt, jetzt zähle ich mal die Anzahl der guten Vergleiche. Nicht, das ist also eine Teilmenge der Gesamtanzahl für Vergleiche für EI. Nicht? Gut, ich zähle jetzt nur noch die guten. Naja. Was ist der Erwartungswert für YI? Na, ich habe eben gesagt, mindestens die Hälfte der Vergleiche ist statistisch gesehen gut. Das heißt, der Erwartungswert für YI ist mindestens die Hälfte des Erwartungswerts für XI. Also erwartungsgemäß sind mindestens die Hälfte der Vergleiche, die auf EI losgehen, gut. Ja, warum interessiere ich mich für den Erwartungswert von EI? Naja, weil ich hier fortsetzen kann. Und den Erwartungswert hier unter die Summe ziehen, nicht, weil der Erwartungswert ja linear ist. So, dann habe ich also hier eine Abschätzung, wie groß YI im Schnitt mindestens ist. Ich kann eine absolute Abschätzung abgeben, wie groß Y selber höchstens ist. Y ist nämlich höchstens log 4 Drittel n. Nicht? Denn jedes Mal, wenn mein Element, das ite Element, involviert ist in einen guten Vergleich, dann schrumpft das Teilproblem, in dem es landet, um einen Faktor 4 Drittel. Und diese Zahl hier, log 4 Drittel n, die sagt mir, wie oft ich n um einen Faktor 4 Drittel schrumpfen lassen kann, bevor ich unter 1 bin. Ja, also, ist der Erwartungswert von xi, na, wenn ich jetzt mal diese 2 hier auf die andere Seite bringe, ist der kleiner gleich 2 mal e von yi. Und der Erwartungswert von y ist ganz sicher kleiner gleich einer absoluten oberen Schranke, die ich für yi angeben kann. Das heißt, das ist jetzt kleiner gleich 2 mal log 4 Drittel n. Ja, also wenn ich auch links weiterrechne, der Erwartungswert der Summe über die xi, naja, der ist höchstens n mal dieser Ausdruck. Und weil er n mal dieser Ausdruck ist, nicht, und das hier größenordnungsmäßig log n ist, oder asymptotisch log n ist, ist das also gleich O von n log n. So. Ja, nicht? Damit haben wir also asymptotisch das Verhalten in der Tasche und wir sehen hier schon das, was wir behauptet haben, nicht? Das Average Case Verhalten ist besser als das Worst-Case-Verhalten. Das Worst-Case-Verhalten war quadratisch, das Average-Case-Verhalten ist n mal log n. So, wir können jetzt diese Abschätzung noch etwas verbessern. Nicht? Also hier sehen wir also log 4 Drittel. Wenn ich das umrechne, ja, dann muss ich... Nicht? Was ist log 4 Drittel n? Das ist gleich log 4 Drittel mal log n, glaube ich. Nicht? So, jetzt bin ich mir bei diesen Logarithmusumrechnungen immer unsicher. Gucken wir nochmal, ob das stimmt. Nee, das stimmt nicht, ne? Nee, probieren wir was anderes. So, also das ist der 4-Drittel-Logarithmus von 2 mal log n. So. Und ja gut, es ist jetzt schwer abzuschätzen, was das genau ist, aber es ist auf jeden Fall größer als 1. Nicht? Also hier haben wir eine Zahl 2 mal dieses Ding hier ist, naja, das ist schwer abzuschätzen, das ist auch nochmal mindestens 3, würde ich sagen, also müsste ich jetzt irgendwie einen Taschenrechner haben. Nicht? Das heißt, also hier haben wir einen Faktor 6 ungefähr vor dem Logarithmus stehen. Nicht? Und das können wir nochmal um Faktor 4 ungefähr verbessern auf 1,39. So, und das machen wir jetzt. Da. Ach ja, es ist sogar eher ein Faktor 12, denn in diese Summe über die xi, die ist ja auch schon zweifach überschätzen. Ne? Also betens, schärfer. Schärfer im Sinne von schärfere Abschätzung. Also, formulieren wir als Satz. Wir geben dem Kind mal wieder einen Namen. Nicht? C von N war ja die Anzahl der Vergleiche im Worst Case. C quer von N soll der Erwartungswert sein. Nicht? Die So, nicht? Also C quer von N soll sein die erwartete Anzahl Vergleiche bei Länge N. Dabei ist also erwartet, also hier jetzt nicht informell, sondern es ist ein Adjektiv, was den Erwartungswert bezeichnet, wenn ich gerade keine Lust habe, ihn hinzuschreiben. So, dann haben wir also folgende Abschätzung für C quer von N. So, ich behaupte, das ist kleiner gleich 2n mal natürlicher Logarithmus von n. Wenn wir das jetzt nochmal kurz umrechnen, dann ist das 2 mal natürlicher Logarithmus von 2 mal n log n. Ja, natürlicher Logarithmus von 2 ist jetzt eine Zahl, die ist kleiner als 1, nicht? Weil ja e größer ist als 2. Und wenn man das in den Taschenrechner tippt, dann kommt also raus, dass das kleiner gleich 1,39 mal n log n ist, nicht? Wie gesagt, im Vergleich zu vorher im Faktor von ungefähr 12. Beweis. Ja. Wir nehmen uns mal her die Elemente, die in S vorkommen und gucken uns an, wie die sortiert aussehen und vergeben entsprechende Bezeichnungen. Also sei S' also die Liste, die rauskommt, wenn wir S sortieren, die bestehe aus Elementen E1' bis EN'. So, wir nehmen uns her zwei Elemente aus dieser Liste und gucken uns an, ob die im Lauf des Algorithmus verglichen werden. Und wie oft das passiert. Ja, die erste Antwort ist, also die Antwort auf die zweite Frage ist offensichtlich. Es werden nie zwei Elemente mehr als einmal verglichen. Nicht nur deswegen, weil das ineffizient wäre, sondern aufgrund der Struktur des Algorithmus. Wenn zwei Elemente verglichen werden, dann ist eins von ihnen das Pivot-Element. Dann gibt es also drei Möglichkeiten, nicht? Entweder das Element landet in der linken von unseren Listen, dann ist es vom Pivot-Element für immer getrennt, oder in der rechten, dann ist es genauso. Ja, oder die landen zusammen in der mittleren Liste, die wird aber nicht weiter sortiert. Nicht? Das heißt, die werden höchstens einmal verglichen. Gut, das heißt, die einzige Frage, die wir uns also bei jedem Paar von Elementen stellen müssen, ist nur, wird es verglichen oder werden diese Elemente nicht verglichen? So, ich definiere jetzt wieder eine Zufallsvariable, und zwar eine Indikator-Zufallsvariable für dieses Ereignis. Ja, EI' und EJ' werden verglichen. Indikator-Zufallsvariable heißt, die hat nur zwei Werte, 1 oder 0. viel Prosa, wie angekündigt. Also die Zufallsvariable x, y, die ist gleich 1, wenn irgendwann im Laufe des Algorithmus ei' und ej' miteinander verglichen werden. Und 0 sonst. So, diese Variablen, die kann ich jetzt verwenden, um meine Zielgröße auszurechnen, dieses C quer von n. C quer von n ist der Erwartungswert der Gesamtanzahl Vergleiche. Ja, um die Gesamtanzahl Vergleiche rauszukriegen, muss ich einfach nur die Elemente paarweise durchgucken, ob die nun verglichen werden oder nicht. Jedes Mal, wenn sie verglichen werden, zähle ich 1. So macht man das halt beim Zählen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich sage, die werden höchstens einmal verglichen, dann heißt das, die werden in jeder Sortierung dieses Paares auch höchstens einmal verglichen. Nicht? Also es wird, wenn EI mit EJ verglichen wird, dann auch nie mehr EJ mit EI verglichen. Das heißt, was rauskommt, ist folgende Summe. Ich gucke mir an alle möglichen Elemente EI und dann gucke ich mir nur noch die EJ an, die Index haben, der echt größer ist als I. Also J gleich 2 bis N, Quatsch, I plus 1 bis N. Über XIJ. Also diese Summe hier, das ist die Anzahl Vergleiche, die insgesamt stattfindet. Und deren Erwartungswert will ich wissen. Ja, gut, der Erwartungswert ist linear, das heißt, ich kann jetzt den Erwartungswert unter diese Summe ziehen. Kriege also raus. Dieselben beiden Summen, also über i gleich 1 bis n und j von i plus 1 bis n. Über den Erwartungswert von XIJ. So, und wir hatten schon mal eher am Anfang gesehen, wie der Erwartungswert so einer Indikatorvariable berechnet wird. Der Erwartungswert ist ja immer numerischer Wert mal Wahrscheinlichkeit. Die beiden numerischen Werte sind 1 und 0. Das heißt, der Summand für den zweiten Wert, der fällt einfach weg, der ist 0 mal Wahrscheinlichkeit, dass 0 angenommen wird. Gut, das können wir vergessen. Das heißt, der Erwartungswert ist einfach 1 mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert 1 angenommen wird, also eben einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert 1 angenommen wird. Also Summe, wieder gleich geartete Summe über I und J. Über die Wahrscheinlichkeit, dass x, i, j gleich 1 ist. Gut. Das heißt, wir haben dann gewonnen, wenn wir rausgekriegt haben, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe des Algorithmus ein gegebenes Element mit einem anderen verglichen wird?
Überhaupt.
Meine Behauptung ist, wenn ich jetzt so ein Kandidatenpaar habe, also von der Art, über die ich hier summiere, das heißt, wenn i kleiner j ist, nur über solche Paare summiere ich, so, dann guck ich mir an, was ist eben die Wahrscheinlichkeit für dieses x, i, j, dass es gleich 1 ist. Ich behaupte, das ist 2 durch j minus i plus 1. Da stutzt man erstmal, dass also die Wahrscheinlichkeit jetzt plötzlich von den Indizes dieser Dinger abhängen soll. Aber wir erinnern uns, das sind also Indizes in einer sortierten Abfolge der Elemente. Ja, das heißt, das hängt praktisch davon ab, wie viele Elemente kommen in der Sortierung zwischen EI' und EJ'. Ja, Beweis. Wir definieren uns mal die Menge der Elemente, die zwischen EI und EJ liegen, einschließlich der beiden Elemente selbst. Also sei nicht, sei also M die Menge der EK' zwischen EI' und EJ'. So, jetzt wird immer im Lauf des Algorithmus irgendwie ein Pivot-Element nach dem anderen gewählt. Nicht, die sind zunächst mal, liegen ja alle Elemente in einem Teilproblem, weil es nur ein Teilproblem gibt. So, und jetzt werden Pivot-Elemente gewählt und solange die nicht in M liegen, landen die beiden Elemente ja im gleichen Teilproblem. Wenn also das Pivot-Element nicht in M gewählt wird, heißt es, entweder das Pivot-Element liegt rechts davon, dann landen die alle im linken Teilproblem, oder das Pivot-Element liegt links davon, dann landen sie alle im rechten Teilproblem. So, sie bleiben alle in einem Teilproblem und gemäß der Natur des Algorithmus wird dieses Teilproblem immer kleiner. Gut, das ist das eine. Und das andere, was ich beobachte, solange das Pivot-Element nicht aus dieser Menge gewählt wird, solange das Pivot-Element nicht aus dieser Menge gewählt wird, werden EI' und EJ' nicht verglichen. Ja, warum? Die Vergleiche finden nur mit Pivot-Elementen statt. Nicht? Also mindestens, also genau eins der beiden Elemente in jedem Vergleich ist ein Pivot-Element. Gut, diese erste Beobachtung, dass also M in einem Teilproblem bleibt, was ständig schrumpft, heißt, dass die Seligkeit irgendwann ein Ende haben muss. Ja? Es kann nicht in einem Teilproblem bleiben, was ständig schrumpft und dabei selber konstante Größe haben. Ne? Also irgendwann heißt das, muss ich ein Element aus M als Pivot-Element wählen. So, also letztlich wird P Element M gewählt, irgendwann. Und ich behaupte, na, das behaupte ich mal auf der nächsten Tafel, Moment. Da. So, ich behaupte, xij ist gleich 1, genau dann, wenn in diesem Moment, wo ein Pivot-Element aus M gewählt wird, dieses Pivot-Element entweder ei' oder ej' ist. Warum? Naja, die eine Implikation ist klar, nicht? Wenn also als Pivot-Element ei' oder ej' gewählt wird, dann werden in dem Moment ei' und ej' verglichen, weil sie ja im selben Teilproblem liegen und das Pivot-Element mit allem verglichen wird. Das ist klar. So, umgekehrt. Wenn ich so eine Situation habe, dass das Pivot-Element, das in dem Moment aus M gewählt wird, hier aus der Mitte stammt, also weder ei' noch ej' ist, ja, wenn das also der Fall ist, dann landen ja anschließend ei' und ej' in verschiedenen Teilproblemen. Dann wird an der Stelle wird dann ja durchgeteilt, nicht? Und ei' landet in der linken Liste und ej' in der rechten. Nicht? Das heißt, sie werden in diesem Moment nicht verglichen, weil alles nur mit dem Pivot-Element verglichen wird und nicht die anderen Elemente untereinander. Und hinterher haben sie keine Chance mehr, weil sie in der Rekursion in verschiedenen Teilproblemen gelandet sind. So, ja. Ja, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Pivot als Pivot-Element aus M entweder ei' oder ej' gewählt wird? Nun, genau wissen wir es nicht, weil wir nicht genau wissen, wie groß in dem Moment das Teilproblem ist. Wir wissen ja, dass das Pivot-Element gleich verteilt gewählt wird, das heißt, es ist jetzt praktisch hier diese Wahrscheinlichkeit 2 durch Größe des Teilproblems. Die Größe des Teilproblems kennen wir nicht, aber wir wissen, mindestens M ist noch drin. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, die ist mindestens 2 durch Anzahl von M. Insofern sollte ich vielleicht mal die Behauptung hier korrigieren. Die ist also größer gleich, nicht? So, mehr will ich gar nicht wissen. Was? Nein, kleiner gleich. Das ist Quatsch. Also ist hier kleiner gleich und hier gilt natürlich auch kleiner gleich. So, nicht kleiner gleich deswegen, weil hier dieser Nenner größer sein könnte. Also das aktuelle Teilproblem könnte mehr sein als nur M. Nicht? Aber auf jeden Fall ist es höchstens dieser Bruch hier. Und das ist 2 durch J minus I plus 1. Ja, damit ist die Behauptung bewiesen und wir schließen ab wie folgt. Wir können Cn, c quer n, da oben steht es noch, das ist also gleich dieser Summe da, das ist jetzt also kleiner gleich derselben Summierung über 2 durch j minus i plus 1. Gut, jetzt indiziere ich das als nächstes mal um. Wo fängt das hier an? J minus i ist also mindestens 1, plus 1 ist mindestens 2. Ja, das ist also gleich Summe über i gleich 1 bis n und dann k gleich 2 bis n minus i plus 1. Das sind also gerade diese Werte hier, die da so laufen, über 2 durch k. Ja, dann bin ich großzügig und lasse diese Summe auch bis n laufen. Das ist also kleiner gleich der Summe über i gleich 1 bis n und k gleich 2 bis n über 2 durch k. Ja, das hier hängt jetzt von n gar nicht, Quatsch, von i gar nicht mehr ab. Nicht? Das ist einfach n mal dieselbe Zahl. Nicht? Das ist also, außerdem kann ich hier noch die 2 rausziehen. Das ist also 2n mal diese Summe hier, k gleich 2 bis n 1 durch k. Aha, das kennen wir irgendwo her. Nicht? Das sind bis auf den ersten Summanden die harmonischen Zahlen. Das ist also 2n mal h von n minus 1, wobei h von n die n-te harmonische Zahl ist. Nicht? Hatten wir am Anfang. Und da haben wir am Anfang auch eine Abschätzung für gesehen, nämlich, dass die n-te harmonische Zahl höchstens ln n plus 1 ist. Das ist also kleiner gleich 2n mal 1 plus ln von n. Das ist also eine obere Abschätzung für hn minus 1. Gleich 2n mal ln von n, wie behauptet. Fertig. So, noch Fragen? Dann bis Freitag.